Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Es hätte ein schöner Fußballabend werden können heute in Bochum. Bundesliga-Partie zwischen dem VfL und Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wurde vor gut einer halben Stunde aber vorzeitig abgebrochen, weil Linienrichter Christian Gittelmann Mitte der zweiten Hälfte von einem Bierbecher am Kopf getroffen wurde. Armin Lehmann hat die Einzelheiten.
Es war die 70. Spielminute und Borussia Mönchengladbach führte im Bochumer Ruhrstadion zu diesem Zeitpunkt mit 2:0. Da traf den Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann irgendwo aus der Gegentribüne ein voller Bierbecher am Hinterkopf. Benommen ging er in die Knie und anschließend mit seinem Schiedsrichter Benjamin Kurtus auch benommen vom Platz. Beide Mannschaften folgten dann den Schiedsrichtern in die Kabinen. Das Spiel war über eine Viertelstunde unterbrochen und dann gab es die klare Ansage vom Schiedsrichter, das Spiel ist abgebrochen. Gladbach führte zu dem Zeitpunkt 2:0. Die Gladbacher Spieler kamen noch mal raus aus der Kabine und gingen in ihre Fankurve. Schlimme Ereignisse im Bochumer Ruhrstadion. Das Spiel zwischen Bochum und Gladbach wurde abgebrochen.
Und wird dann am grünen Tisch wahrscheinlich für Gladbach gewertet. Dem VfL Bochum droht dagegen wohl mindestens eine Geldstrafe. Der Bochumer Sportvorstand Sebastian Schinzi-Lorz erklärt nach der Partie.
Also ich glaube, dass er so mitgenommen ist, so hat es uns der Hauptschiedsrichter geschildert, dass er sich nicht in der Lage gesehen hat, das Spiel weiter zu leiten bzw. wieder anzupfeifen. Von meiner Seite an dieser Stelle und nicht nur von meiner Seite, sondern natürlich auch im Namen des VfL Bochum auch eine gute Besserung. Ich hoffe, dass er sich schnell wieder gut fühlt und dass da nichts zurückbleibt.
Sagt der Bochumer Sportvorstand Sebastian Schinzi-Lorz, nachdem die Partie zwischen dem VfL und Borussia Mönchengladbach nach einem Bierbecherwurf vorzeitig abgebrochen werden musste. Rein sportlich gingen heute am frühen Abend die Partien in der zweiten Liga zu Ende. Der Karlsruher SC schlägt Erzgebirge Aue mit 3:0 und der FC St. Pauli feiert gegen Heidenheim einen knappen, aber wichtigen Sieg im Aufstiegskampf. Michael Augustin.
Der 1. FC Heidenheim war in der ersten Halbzeit besser, hatte gute Chancen durch Schimmer und Kühlwetter. Je länger das Spiel aber dauerte, desto mehr Gelegenheiten ließen die Heidenheimer zu. Und in der 67. Minute war es dann soweit. Flanke Paccarada, Kofi Tchéré spurtet unbemerkt und ungedeckt an den 5-Meter-Raum und schießt den Ball flach links ins Tor. Danach drückte St. Pauli auf das 2:0 und Heidenheim hätte trotzdem fast noch getroffen. Aber der Kopfball von Kleindienst ging an die Latte. Pech im Abschluss und Pech bei einer Schiedsrichterentscheidung. Im ersten Durchgang hätte es Handelfmeter für Heidenheim geben können.
Aber der FC St. Pauli gewinnt das Topspiel der zweiten Liga gegen Heidenheim mit 1:0 und übernimmt damit vorübergehend auch wieder die Tabellenführung, genauso wie die Fußballerinnen des FC Bayern München in der Frauenbundesliga nach einem 4:2 gegen Eintracht Frankfurt. An der Tabellenspitze stehen auch die Männer des FC Bayern in der Bundesliga und das schon seit Anfang September 2021. Dazu stehen die Münchner als letzter deutscher Vertreter auch im Viertelfinale der Champions League. Heute wurden die Viertelfinalpartien ausgelost und die Bayern treffen in der Runde der letzten 8 auf den FC Villarreal. Real. Eine lösbare Aufgabe, berichtet Philipp Nagel.
Trainer Julian Nagelsmann steckt, was die Bewertung des Viertelfinalgegners angeht, ein wenig in der Zwickmühle.
Es hätte vom Namen her sicherlich härtere Lose geben können. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, der Gegner hat nicht viel Qualität, dann heißt es, du bist arrogant hochnäsig. Wenn du andersrum zu viel mahnst, dann heißt es, ja, jetzt sehr vorsichtig und ja, nicht unterschätzen.
Hält man sich an die Fakten, dann ist der FC Villarreal zwar amtierender Europa-League-Sieger, steht in der heimischen Liga aktuell allerdings nur auf Rang 7. Gleichzeitig haben sich die Spanier aber im Achtelfinale immerhin gegen Juventus Turin durchgesetzt. Fazit, glückslos ja, aber kein Freilos. Auch wenn die Favoritenrolle für die Duelle im April klar vergeben ist.
In allererster Linie mal sollten wir natürlich den Anspruch haben, da weiterzukommen. Ja, das ist unsere Idee und unser Anspruch.
Dort würde dann im Fall der Fälle der Sieger aus der Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Liverpool warten.
Also der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Villarreal. Ein deutsch-spanisches Duell wird es auch in der Europa League geben. Eintracht Frankfurt hat nämlich ein absolutes Traumlos erwischt und darf gegen den FC Barcelona antreten, vor dem sich die Frankfurter aber nicht verstecken müssen, meint Eintracht-Trainer Oliver Glasner.
Sag's mal so ganz salopp und provokant raus, wer gegen den 5. aus Spanien weiterkommt, der kann das auch gegen den 3. aus Spanien schaffen. Und ist natürlich in einem K.O.-Duell gibt es nur ein Ziel und das ist weiterzukommen. Und wir wollen ins Halbfinale.
Sagt Frankfurt-Trainer Oliver Glasner. Ins Halbfinale will auch RB Leipzig. Im Viertelfinale treffen die Leipziger auf Atalanta Bergamo, das im Achtelfinale gestern Bayer Leverkusen geschlagen hat. Gespielt wird dann Anfang April. In der nächsten Woche stehen zunächst mal die ersten Länderspiele des Jahres auf dem Programm. Heute hat Bundestrainer Hansi Flick den Kader bekannt gegeben. Philipp Hofmeister berichtet.
Mit einem Neuling und vier Rückkehrern startet die deutsche Fußballnationalmannschaft ins WM-Jahr 2022. Erstmals berief Bundestrainer Hansi Flick den Mainzer Anton Stach ins Aufgebot. Der U21-Europameister ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und hat in Mainz den Sprung zum unumstrittenen Stammspieler geschafft. Nach rund 5 Jahren Pause darf sich Julian Weigl von Benfica Lissabon über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft freuen. Im Vergleich zu den Länderspielen Ende letzten Jahres baut Hansi Flick zudem wieder auf die Verteidiger Benjamin Henrichs und Robin Koch sowie auf Stürmer Timo Werner. Am Montag kommt das insgesamt 26 Spieler umfassende Aufgebot erstmals in diesem Jahr zusammen. Getestet wird zuerst in Sinsheim gegen Israel, bevor es in Amsterdam zum Klassiker mit den Niederlanden kommt.
Und andernorts wird in der nächsten Woche noch um die letzten Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar gekämpft. Ursprünglich dabei in den WM-Playoffs war auch die russische Mannschaft, die im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine aber von der FIFA vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Eine Entscheidung, die heute auch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Bestand hatte. Katrin Hondl mit den Einzelheiten.
Die Mitteilung des Internationalen Sportgerichtshofs war kurz und knapp. Der Antrag des russischen Fußballverbandes wird abgelehnt. Damit haben die Sportrichter in Lausanne den FIFA-Beschluss bestätigt. Das russische Nationalteam bleibt von den Qualifikationsspielen für die WM in Katar ausgeschlossen. Kommenden Donnerstag, am 24. März, sollte Russland im Playoff gegen Polen spielen. Dazu kommt es nicht, stattdessen rückt Polens Nationalmannschaft direkt in die zweite Playoff-Runde weiter. Das heutige Urteil folgt auf die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs vom Dienstag. Da hatten die Richter bereits den Ausschluss russischer Teams von allen UEFA-Wettbewerben bestätigt.
Also keine Fußball-WM für die russische Nationalmannschaft und auch bei der Leichtathletik-Hallen-WM sind momentan keine russischen AthletInnen am Start. Der erste Wettkampftag heute aber auch aus deutscher Sicht eher misslungen. Volker Hirt.
Fast alle deutschen Athletinnen und Athleten blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Auch Sprinterin Gina Lückenkämper, für sie war nach dem Vorlauf über 60 Meter Schluss.
Es hat sich trotzdem für mich gelohnt, einfach für die Erfahrungswerte. 60 Meter ist halt einfach eine Distanz, die keine Fehler verzeiht. Und da ich halt dazu neige, auf den ersten Metern halt noch einige Fehler immer zu haben und einzubauen, ist das halt für mich die super Stresssituation, um an sowas zu arbeiten und um daran halt weiter zu lernen und als Athletin zu wachsen.
Mehrkämpfer Kai Kaczmirek musste nach 3 von 7 Disziplinen wegen einer Magenverstimmung entkräftet aufgeben. Die 400- und 800-Meter-Läufer schieden nach ihrem ersten Auftritt aus. Die Kugelstoßerinnen Gambetta und Maisch wurden enttäuschende 9. und 11. Nur einer war zufrieden und lief gute 3000 Meter und hat sich fürs Finale qualifiziert. Maximilian Torwirth. Ohne Vorlauf ging es bei den Frauen gleich ins 3000-Meter-Finale. Auch hier hatte sich die 11. Platzierte Hanna Klein mehr ausgerechnet.
Informationen von Volker Hirt und damit schauen wir nach Oslo, wo an diesem Wochenende die Saison der Biathletinnen und Biathleten zu Ende geht. Das deutsche Team präsentiert sich ja in den letzten Wochen zum Saisonabschluss nochmals in Topform. Auch heute überzeugten sowohl die Männer als auch die Frauen in den Sprintrennen, die Dirk Walsdorf beobachtet hat.
Wenn es ein Staffelwettbewerb gewesen wäre, hätten die deutschen Männer am Holmenkollen triumphiert. Denn die Platzierungen 4 für Benedikt Doll, 5 für Erik Lesser, 6 für Philipp Navrat, 8 für Johannes Kühn und 11 für David Zobel sorgten für ein exzellentes Mannschaftsergebnis. Der Sprint ist aber nun mal ein Einzelwettbewerb und so durften in Oslo wieder die Norweger am lautesten jubeln. Sturla Holm Lagreid gewann diesen letzten Sprint der Saison bei schwierigen Streckenbedingungen vor Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich. Damit gelang den Gastgebern ein Doppelsieg, denn bei den Frauen war zuvor Tiril Eckhoff die schnellste. Denise Herrmann kam auf Platz 7. Vor allem die deutschen Männer können sich trotzdem freuen über das hervorragende Mannschaftsergebnis und über glänzende Aussichten für das Verfolgungsrennen am Samstag.
Die Silbermedaille gab es für die deutschen SkirennfahrerInnen im Teamwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Peking. Heute beim Saisonfinale in Courchevel hat es mit einem jungen Team nicht ganz fürs Finale gereicht, aber immerhin für einen Podestplatz.
Die erste Podestplatzierung für Deutschland beim Weltcup-Finale in Courchevel und sie ist eine Mannschaftsleistung. Lena Dürr, Antonia Kermer, Fabian Graz und Julian Rauchfuß fuhren im Team-Parallelwettbewerb auf Platz 3. Hinter der Schweiz und Österreich. Im Rennen um Platz 3 setzten sich die deutschen Slalom-Spezialisten gegen Norwegen durch, nachdem sie erst gegen Italien im Viertelfinale gewonnen und dann im Halbfinale gegen den späteren Sieger, also die Schweizer, knapp verloren hatten. Lena Dürr war die Erfolgsgarantin im deutschen Team. Sie gewann alle ihre Rennen und kann sich sicherlich auch morgen im Slalom-Einzel der Frauen Chancen auf eine Top-Platzierung ausrechnen.
Informationen waren das von Julian Ignatowitsch und damit endet Sport aktuell an diesem Freitagabend. Die komplette Sendung zum Nachhören sowie einzelne Beiträge finden Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder online unter deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Raphael Späth. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.